Ja, wie es sich gehört, fangen wir mit der Dame in der Gruppe an. Bascha Mika ist bei uns. Sie ist gelernte Bankkauffrau, bekannte Buchautorin, ist Honorarprofessorin an der Universität der Künste in Berlin und richtig bekannt geworden als Chefredakteurin der Taz. Das haben Sie 10 Jahre lang gemacht. 11 Jahre, Entschuldigung. Das ist natürlich für diese nicht ganz einfache Redaktion eine besondere Leistung, muss man sagen. So lange hat es natürlich noch keiner geschafft bisher. Welche besonderen Qualitäten haben Sie denn dafür gebraucht?
Das Bewusstsein einer Leistungssportlerin. Also sich den Gipfel angucken und sagen, okay, da will ich hoch, und die Gefahr runterzuknallen ist relativ stark, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, und wenn man dann oben ist, das lohnt sich.
Ist es dann Taktik gewesen? Ist das ein gutes Verständnis gewesen für Gruppensituationen, dass Sie da gut motivieren konnten, oder wie war das?
Ich glaube, das ist eine ganze Menge. Also ich setze mal voraus, dass jeder, der in die Taz-Chefredaktion berufen worden ist, ein guter Journalist oder eine gute Journalistin ist. Das ist selbstverständlich die Voraussetzung. Aber das ist in der Tat sicherlich sehr viel ausgeprägter als in vielen anderen Blättern. Eine hohe kommunikative Kompetenz und ein gutes Verständnis dafür, wie eine Zeitung tickt, die aus einem selbstverwalteten, nicht hierarchischen, alternativen Betrieb entstanden ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Denn die Taz hat sich über viele Jahre, und der Lernprozess dauert übrigens immer noch an, schwer getan zu akzeptieren, dass Hierarchien auch sinnvoll sein können. Dass die ganz normalen Zeitungshierarchien wie Ressortleitung und eben eine Chefredaktion einer Zeitung gut tun, dass da Aufgaben übernommen werden, die sonst niemand in der Redaktion im Alltagsgeschäft übernehmen kann. Und als ich in die Chefredaktion kam, war ich die Nummer 13 nach 8 Jahren. Damals hat die Redaktion, um es vorsichtig zu sagen, noch etwas gefremdelt mit der Einrichtung der Chefredaktion. Das heißt, ich war vorher Reporterin, ich war wirklich everybody's darling, weil ich ganz schön schreiben konnte, ein netter Mensch bin. Ich kam in die Chefredaktion und war ein Hassobjekt, von einem Tag auf den anderen. Und der entscheidende Umbruch kam, glaube ich, tatsächlich, und das ist sozusagen ein Umbruch in der Unternehmenskultur, Als ich bin als Dritte gleichberechtigt in die Chefredaktion gekommen. Nach einem halben Jahr war ich erstmal ein Dreivierteljahr ganz alleine. Und da hat die Redaktion gemerkt, wir könnten sie ja wegfegen, aber warum sollen wir das tun? Zusammenarbeit bringt auch etwas. Und ich glaube, diese Form, also dieses Verständnis, man hat als Redaktion in der Taz sehr viel Macht gegenüber einer Chefredaktion. Es ist ein hohes Maß an Mitspracherecht, aber gleichzeitig bringt die Chefredaktion etwas. Und dieser Prozess, wie gesagt, der hat lange gedauert und hat noch etwas und dauert immer noch an. Und neben Journalismus gehört eben dazu Zähigkeit, Ausdauer und viel soziale Kompetenz.
Ja, Herr Blome, bei Ihnen, bei Springer, bei Bild, ist das mit der Hierarchie wahrscheinlich ein bisschen anders. Bei Ihnen gibt es ja einen Chefredakteur, einen Stellvertreter des Chefredakteurs, stellvertretende Chefredakteure und Mitglieder der Chefredaktion. Was ist denn da das Geheimnis dahinter? Oder ist das irgendwie zielführend?
Aber es scheint schon, ne? Ja. Also es erscheint zumindest jeden Tag eine Zeitung, die verkauft sich auch ganz gut. Insofern ist es eine große Kombo von Leuten, die in einer großen Zeitung gemeinsam so lange miteinander ringen, bis hinten raus eine Zeitung kommt. Das ist mal sehr autoritär oder mal so führungsgesteuert, und manchmal ist es auch das reine Chaos. Und am Ende, wie gesagt, ist es immer eine Zeitung, der man hoffentlich auch die Handschrift der ganzen Gruppe ansieht, die da miteinander ringt. Und die Bild-Zeitung, das kann ich ein bisschen vergleichen, weil ich auch schon davor bei anderen Blättern war, die Bild-Zeitung kann sich zum Glück einen großen Stab von Leuten leisten. Das macht es manchmal ein bisschen länger, ein bisschen qualvoller, weil eben so viele miteinander ringen. Aber hinten raus kommt dann doch das, was aus so einer ganzen Gruppe als Qualität entspringt. Und das macht eigentlich schon großen Spaß.
Nikolaus Blome ist stellvertretender Chefredakteur. Vielleicht wird das ja nochmal was mit dem Stellvertreter, weiß man nicht. Sie sind Hauptstadtleiter, Leiter des Hauptstadtbüros von Bild und auch Wirtschaftschef in Personalunion, haben auch Bücher geschrieben, die bekannt geworden sind und sind im Augenblick, kann man sagen, so ein bisschen der Außenminister der Zeitung. Der Chefredakteur weilt ja im Silicon Valley und lernt das Digitale und Sie treten in den Talkshows auf. Können Sie uns denn mal kurz sagen, was die spezifische Qualität von Bild ist? Als Spitzentitel im Segment Straßenverkaufszeitungen, was da Qualität ausmacht im Vergleich zu den anderen Zeitungen?
Ich glaube, der Qualitätsbegriff ist eben gar nicht so unterschiedlich. Also ich habe selber bei der Welt gearbeitet, unter anderem auch mal für die Rheinische Post Korrespondent gewesen und kann die Unterscheidung zwischen sogenannten Qualitätsmedien und den Boulevardmedien immer weniger, muss ich ehrlich sagen, nachvollziehen. Hoffentlich ist es nicht nur Deformation durch Bild, dass das so gekommen ist, sondern ich glaube, Qualität im Boulevard wie bei allen anderen Blättern ist, dass es gerade im politischen Bereich, und für den kann ich eigentlich nur sprechen, unbedingt stimmen muss. Es muss ungeheuer knapp sein, ungeheuer dicht sein, aber es muss noch stimmen. Es darf nichts falsch dran sein. Das ist etwas, worauf wir die allermeiste Mühe geben in der täglichen Berichterstattung, bei den täglichen Nachrichten. Wir sind extrem nachrichtengesteuert auf Exklusivität als Ausweis der Relevanz der Zeitung, als Markenzeichen der Zeitung, meist zitiert zu sein oder zumindest immer mal wieder mit großen Exklusivgeschichten aufwarten zu können. Das ist das, was wir zumindest, wie gesagt, im politischen Teil von Bild auf der Seite 2 vor allen Dingen und im wirtschaftlichen unter Qualität verstehen.
Die Schlagzeile von heute: Ist Ihr Chef ein Idiot? Wie viele andere Zeitungen in Deutschland hätten das zur Schlagzeile gemacht?
Ich würde mal tippen, dass sich ganz viele gewünscht hätten, das zur Schlagzeile machen zu dürfen. Insbesondere bei den Regionalzeitungen. Oder das wird Sven Güssmann vielleicht gleich nochmal sagen können. Denn es ist ein super Thema. Also es ist natürlich Boulevard. Es ist, eins der Bestselling-Bücher, die auf dem Markt sind. In den Spiegel-Bestsellerlisten war es, glaube ich, ganz, ganz oben. Jetzt kommt das zweite Buch raus. Und naja gut, die Frage stellt sich jeder außer den Chefs. Insofern, glaube ich, kriegen Sie damit ganz viele Leute an den Kiosk und das ist der Sinn der Übung. Wir sind eine Kaufzeitung, wir haben keinen Abonnementenstand, der Rede wert wäre. Das heißt, Sie müssen jeden Tag am besten 3 Millionen Leute, wenn es richtig gut geht, oder ein paar weniger, davon überzeugen, an den Kiosk zu treten bei Wind und Wetter und das Ding zu kaufen. Und da ist die Schlagzeile von zentraler Bedeutung. Und wenn Sie verheißen können, ich mache euch, da steht ein Fragebogen dahinter, bei dem ich herausfinden kann, ob mein Chef ein Idiot ist, finde ich das schon ziemlich gut. Und das, glaube ich, würde vielen Seite Einsen in Deutschland gut tun, mehr solcher Themen zu haben.
Ja, Sven Güssmann ist angesprochen. Er ist seit 2005 Chefredakteur der Rheinischen Post, auflagenstarke Regionalzeitung Deutschlands. Davor war er bei Bild, war stellvertretender Chefredakteur, war Politikchef, er ist Politikwissenschaftler, war leitender Redakteur Politik bei anderen Springer-Zeitungen vorher. Ja, die Frage liegt ja in der Luft. Was haben Sie denn mitgenommen von dem Bild-Know-how? Und würden Sie in der Tat mal dran denken, so einen Cheftest auch mal zu publizieren?
Das Buch, über das Nico Blome spricht, ist ein sehr interessantes Buch. Ich habe das heute gelesen, habe den Test auch gemacht und war für mich ganz beruhigt.
Ich weiß nicht, ob Ihr Verleger da ist.
Frau Mika, ich lade Sie herzlich ein. Hinterher machen wir beide den mal. Aber natürlich ist es so, dass Bild pointierter formulieren muss. Man kann aber vieles von der Bild-Zeitung lernen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man darauf achtet und auch versucht zu erspüren, was Themen in Deutschland sind, die Nachrichtenagenturen nicht liefern. Und mit dieser Art des Herangehens, der Frage nach dem, was wirklich relevant ist und nicht, was von Journalisten zu relevanten Themen erklärt wird, kann man auch und gerade Regionalzeitungen besser machen. Es geht in vielen Regionalzeitungen, Lokalredaktionen darum, auch für die Leser relevante Stoffe zu erzeugen. Die müssen nachprüfbar sein, das heißt, sie müssen stimmen. Sie müssen für die Menschen einen echten Nutzen haben und danach arbeiten wir auch. Also wenn Sie so wollen, möchte ich eigentlich, dass in unseren Lokalteilen am jeden Tag ein solcher Test gemacht wird, vielleicht unter einer anderen Überschrift, aber mit der Bedeutung, ist der Oberbürgermeister fähig oder ist er unfähig?
Okay. Und haben Sie das schon oft umgesetzt in den 7 Jahren?
Ich hoffe doch. Denn ich glaube, dass sowohl unsere Auflagenentwicklung als auch das Echo der Leser zeigt, dass sie die Veränderung spüren, sie formulieren das etwas unschärfer, meinen aber, glaube ich, Ähnliches, die Zeitung sei lebendiger geworden. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mehr Reibung und Hitze erzeugt als früher. Auch das ist ein wichtiger Punkt, um nicht überflüssig zu werden als Regionalzeitung.
Okay. Dann sitzt noch in der Runde Peter Klöppel. Über ihn sind so viele Porträts in den Zeitungen erschienen, auf den Medienseiten. Ich glaube, es weiß jeder im Raum inzwischen, dass Sie Diplom-Agraringenieur sind. Mancher weiß vielleicht auch, dass Sie 1981 das letzte Huhn geschlachtet haben. Sie sind vor 30 Jahren zum Journalismus gekommen, Henry-Nannen-Schule, 1985 dann zur RTL. Und bei RTL nehmen Sie insgesamt 4 Funktionen wahr. Einmal Chefredakteur, dann sind Sie der Nachrichtenpräsentator oder Anchorman, dann sind Sie auch noch Autor, Reporter, machen also selbst Filme und viertens Direktor der RTL Journalistenschule. Wie schafft man das eigentlich, das alles unter einen Hut zu bekommen? Sind Sie besonders schnell oder haben Sie einfach so ein Tross guter Mitarbeiter, der Ihnen das alles bereitet?
Ich gebe zu, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, alle 4 Hüte gleichzeitig zu tragen. Mir fällt es aber auch relativ leicht, mal den einen oder anderen Hut abzulegen und dann nur mit einem durch die Gegend zu gehen. Aber ich kann mich in erster Linie und will mich auch in erster Linie auf gute Mitarbeiter verlassen. Ich glaube nicht, dass ich selber besonders schnell bin. Ich glaube, ich bin eher durchschnittlicher Typ. Meine Marathonzeiten waren auch eher unterdurchschnittlich bisher. Was die Arbeit angeht, war meine Karriere jetzt auch nicht besonders schnell. Und wenn ich drehe, merke ich auch immer wieder, dass mich das Team eher antreibt, weil ich immer noch eine Frage habe und immer noch was wissen will und bei Reportagen einfach immer noch mal tiefer bohren möchte. Das heißt also, ich verzögere den Prozess sogar eher. Aber grundsätzlich komme ich mit diesen in Anführungsstrichen 4 Rollen ganz gut klar.
Langsamkeit kann auch eine journalistische Qualität sein, meinen Sie?
Absolut. Ich entdecke sie jeden Tag für mich selber, weil ich leider auch immer wieder an meine Grenzen stoße, in der Form, dass ich weiß, wir müssen um 18.45 Uhr fertig sein. Das Schicksal teile ich mit anderen Fernsehleuten und genauso mit den Zeitungsleuten. Aber ich nehme mir auch immer wieder mal die Zeiten, die ich brauche, um intensiv in ein Thema einzusteigen. Und ich gebe die Zeiten auch immer wieder mal unseren Mitarbeitern, wenn die sich um ein Thema intensiv kümmern müssen. Wir arbeiten im Moment zum Beispiel an einer Reportage, die sogenannte Armutsschere thematisiert. Arm und Reich läuft in 3 Wochen ungefähr. Und ich habe in der Situation gemerkt, dass wir sowas nicht als Schnellschuss produzieren können, sondern da haben wir uns tatsächlich für eine Reportage ein Dreivierteljahr Zeit genommen mit Vorbereitung, mit Themenfindung, mit Protagonistenfindung, Absprachen mit allen möglichen Gewerken, die bei so einer Reportage mitarbeiten. Und ich hoffe, dass das Ergebnis auch entsprechend gut genug ist. Garantieren kann ich es nicht, aber ich habe gesagt, wenn wir sowas machen, dann machen wir es ordentlich.
Klingt, als sei es Primetime-tauglich.
21.15 Uhr, ja.
Na, Glückwunsch. Oft laufen diese Filme ja dann auch um Mitternacht, wie Sie wissen, aber da haben Sie ein bisschen was bewegt.
Das ist bei den anderen Sendern. Also bei uns laufen solche Primetime-Reportagen wirklich zu Primetime, nicht zu Nighttime.
Das ist bei ARD und ZDF, bei RTL hat sich das schon geändert. Wir warten bei den Öffentlich-Rechtlichen noch darauf. Ja, Herr Ehlitz, Sie haben ja einen wunderbaren Überblick, weil Sie haben ja fast alle Medien kennengelernt während Ihrer Karriere. Sie waren beim Spiegel Redakteur, Sie haben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, waren Sie TV-Chefredakteur, waren Moderator, dann beim Radio lange aktiv. Online haben Sie auch eine gewisse Appetenz, das haben wir alle gespürt. Lassen Sie uns doch eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir bezüglich der Qualität? Was haben wir da in den einzelnen Medien, Kanälen, wie das so immer so schön heißt, was haben die Leute da zu erwarten? Wo bekommen sie welche Qualität in Deutschland?
Ja gut, jeder bekommt, also wenn wir mal sagen, diese Dogmen, die nun gelten, ja, ungefragt, nicht wie die unbefleckte Empfängnis Mariens, nämlich Überparteilichkeit, Verständlichkeit, Komplexitätsreduktion, Recherche, das ist nun mal die Grundvoraussetzung. Aber dann muss es sich orientieren, wie ich es darstelle, auch an dem jeweiligen Publikum. Und da hat der Deutschlandfunk ein anderes Zielpublikum, wo ich von anderen Voraussetzungen ausgehen kann, als eine Boulevardzeitung oder als eine Regionalzeitung und als das Fernsehen. Jeder Bürger in diesem Lande orientiert sich und informiert sich heute auf unterschiedlichen Wegen. Der ist nicht auf eine Zeitung angewiesen, der ist nicht auf das Fernsehen angewiesen, auch nicht nur auf das Internet. Und das heißt, der mit der Politik eher Vertraute findet diese Qualität sicher beim Deutschlandfunk oder beim Deutschlandradio Kultur. Er findet sie in der Tagesschau, obwohl die Komplexitätsreduktion da so stark ist, dass man meist gar nicht mehr weiß, was man gerade gehört hat. Und er findet sie natürlich auch in der Masse, in der Bildzeitung. Und die Bildzeitung wird eben deshalb auch von Politikern gelesen, weil dann der Hinterbänkler möglicherweise auch das endlich mal versteht, wofür er auf Anweisung der Fraktionsspitze nachher die Hand heben muss. Ich glaube, man findet, wo man genügend qualifizierte Journalisten hat, die sich an diese Regeln halten, die ich mal vorhin angetextet habe, finden wir diese Qualität. Aber diese Qualität kostet eben auch Geld. Ich brauche dafür ein hochqualifiziertes Personal. Deswegen habe ich ja auch in meinem Einleitungsstatement nochmal deutlich gemacht, künftig wird sich der Wettbewerb im Internet abspielen. Aber der Wettbewerb wird sich, was die Qualität angeht, abspielen zwischen den Online-Portalen der klassischen Medien. Und deshalb werden die klassischen Medien, Zeitungsportale, auch Tagesschau.de etc., natürlich dahingehend investieren müssen, dass sie dort die Journalisten haben, die ganz schnell erklären, was auf der Welt passiert. Und auf der ersten Seite der Zeitung muss dann nicht mehr noch einmal die Meldung der Tagesschau von 17 Uhr vom vorigen Tag stehen, sondern da ist es besser, schon Hintergrund zu liefern, setzt natürlich auch gute Schreiber voraus, Menschen, die sich auskennen in der Welt. Und da ist eine gute Überschrift, finde ich, darf nicht einen Zustand beschreiben, eine gute Überschrift muss immer neugierig machen, muss eine gewisse emotionale Ausstrahlung haben, die die Menschen anspricht und muss ein kleines Geheimnis haben. Und das führt dann dazu, dass die Leute zu der Zeitung greifen.
Frau Schemeka, wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar, die Verteilung der Qualität über die verschiedenen Medien? Ist das gleichförmig oder gibt es da besondere Spitzen und Unterschiede?
Also ich bin ja eben ein bisschen zusammengezuckt, als Herr Blome sagte, eigentlich ist es doch egal, ob Boulevard oder sogenannte Qualitätsmedien, Qualität liefern sie alle. Ich würde da gerne mal ein bisschen widersprechen, denn es geht gar nicht darum, dem Boulevard nicht seine Berechtigung zuzuschreiben. Natürlich hat es das. Und es gibt handwerkliche Qualitäten, da können wir anderen Journalisten uns alle was abgucken. Also die Verknappung zum Beispiel, die Sie gebracht haben. Aber der entscheidende Unterschied für mich ist eben, dass auch wenn dieser Prozess in anderen Qualitätsmedien voranschreitet, natürlich Emotionalisierung, Skandalisierung und das Appellieren an niedere Instinkte bei Qualitätsmedien doch noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Und,
an was denken Sie dann? An die Griechen? Oder?
Ich meine, da können wir alle möglichen Beispiele nehmen. Als Tatzlerin weiß ich ja auch, was Kampagnenjournalismus ist, aber die Bild, die Taz macht ja wenig Kampagnenjournalismus und dann selbstverständlich nur fürs Gute, aber ich will gar nicht für die Taz reden, sondern die Frage ist, wie stelle ich eine Nachricht dar? Und da wissen Sie ganz genau, dass man, wie man das Publikum von Boulevardmedien bekommt. Und das ist ja auch in einem bestimmten Rahmen, solange es nicht an Volksverhetzung grenzt oder Ähnliches, ist es ja, wie gesagt, hat es auch seine gewisse Berechtigung. Aber ich finde, wir müssen die Ebenen einfach trennen. Und dass auch Boulevardjournalismus, Sie sagen, Sie recherchieren, das stimmt. Sie sagen, Sie sind diejenigen, die auch News produzieren, das stimmt auch. Aber dass Sie es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nehmen, stimmt eben auch. Und dass Sie zum Beispiel, Herr Elitz hat vorhin Gutenplug erwähnt, Sie haben eine Kampagne für Gutenberg gemacht. Als Gutenplug, da bin ich übrigens anderer Meinung als Sie, Herr Elitz, was das den Journalisten bringen könnte, als Gutenplug anfing, die Doktorarbeit von Gutenberg auseinanderzunehmen, waren Sie das einzige Medium, das kein einziges Mal Gutenplug explizit erwähnt hat. Nur mal als Beispiel. Also ich bestehe einfach darauf, dass es Ebenen gibt, auf denen wir uns verständigen können. Und da auch, glaube ich, durchaus dieselben Ansprüche haben. Aber dass es auch Ebenen gibt, die sehr unterschiedlich sind und dass, wenn wir über Qualitätsjournalismus reden, die Vorzeichen beim Boulevard einfach völlig andere sind.
Herr Blome?
Vielleicht ganz kurz nur. Liebe Frau Mika, wenn sich Ihre Worte auf den Satz reimen, die Bild und die Taz sind zwei unterschiedliche Zeitungen, dann unterschreibe ich den auch. Wenn, wie Sie sagten, Qualität immer nur das ist, was eine gute Sache verfolgt oder eine zuvor als gut definierte Sache verfolgt, dann haben wir einen unterschiedlichen Qualitätsbegriff, ganz eindeutig. Klar gibt es unterschiedliche Handwerksmittel im Boulevard und in den restlichen Medien, wobei ich gar nicht wüsste, wo ich die Taz hinordnen soll, wenn ich das sagen darf, bei den Schlagzeilen, die sie machen, die wir gerne klauen würden manchmal. Aber ich glaube, dass, wenn wir über den Begriff...
Sonst immer der Lieblingsfeind der Taz gewesen.
Eben, ja, es gibt zwei Boulevardzeitungen in Deutschland, sagen wir zumindest gerne, eine große und eine etwas kleinere. Und die etwas kleinere sind Sie. Aber ich glaube, der Qualitätsbegriff, um jetzt einmal etwas ernster zu werden, ich glaube, dass... ist da schon eine Konvergenz, also ein Driften in Richtung Mittelweg oder Konvergenz gibt. Ich glaube, dass eine Zeitung wie FAZ oder Süddeutsche, um jetzt mal jemand anders zu nennen, einfach viele Stilmittel aus klassische Stilmittel übernommen hat, die zuvor eigentlich in Anführungsstrichen nur dem Boulevard gehörten. Und ich glaube, dass eine Zeitung wie die Bild-Zeitung oder wie der Express, um auch eine andere Boulevardzeitung zu nennen, Dinge und Felder sich erobert hat, klassischen Nachrichtenjournalismus, klassischen Erklärwirtschaftsjournalismus, den gab es vor 10 oder 15 Jahren in der Bild-Zeitung, glaube ich, war nicht dabei, aber eher weniger, wenn ich es richtig überschaue. Also diese Art Felder hat sich der Boulevard erobert und möglicherweise geht es jetzt in Richtung eines gemeinsamen, wie auch immer breit definierten Kanals von Qualität. Und das hat der Landschaft, glaube ich, nicht schlecht getan, weil auch in der Süddeutschen oder in der FAZ irgendwas über Popkultur oder über Stars und Sternchen zu lesen, finde ich nicht verderblich oder verwerflich gar. Und dass, wie gesagt, die Bild-Zeitung mal einen größeren Skandal aufsteckt, finde ich jetzt auch nicht so rasend schlimm.
Herr Klöppel, oder? Wie ist Ihre Wahrnehmung von der Qualität in einzelnen Medien? Würden Sie auch so weit gehen wie Bild? Die Zeitung spricht ja davon, Leitmedium zu sein.
Sie ist dann ein Leitmedium, wenn sie von denen, die sich angeleitet fühlen wollen, tatsächlich anleitet. Wenn wir uns die Konferenzen anschauen, in denen wir morgen sitzen, da liegt die Bild-Zeitung. Aber nicht nur die Bild-Zeitung. Da liegt auch die Süddeutsche, da liegt auch die Taz, da liegt auch die FAZ. Da liegen auch Online-Medien. Das heißt, wenn wir uns überhaupt angeleitet fühlen wollen, dann von vielen verschiedenen und nicht nur von einem Medium. Es ist auch nicht so, dass die Bild-Zeitung, weil sie die größten Schlagzeilen präsentiert und deswegen am schnellsten und leichtesten zu lesen ist, von uns am ehesten quasi wahrgenommen wird. Sondern es besteht schon eine Pflicht, dass wir auch andere Medien wahrnehmen und uns möglicherweise von denen auf einen Pfad der Tugend, der Recherche, der Ideengebung oder was auch immer führen, leiten lassen. Aber wir müssen auch selber unseren eigenen Kompass haben. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, das haben die anderen alle schon so gemacht, das ist eine super Schlagzeile, da gehen wir jetzt mal hinterher. Wenn wir so agieren würden, wäre ich sicher, hätten wir nur noch wenige Jahre tatsächlich eine Daseinsberechtigung. Wir müssen unsere eigenen Vorstellungen haben. Wir beobachten das, was in Leitmedien geschrieben wird, aber was wir definitiv nicht tun, ist, dass wir uns zu einem Kampagnenjournalismus verleiten lassen, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach wäre, der aber, von dem wir wissen, dass er unsere Zuschauer auf Dauer und wahrscheinlich schon sehr schnell verprellen würde.
Das hat der Herr Ehlitz eingefordert. Findet er ja was Gutes, Kampagnenjournalismus?
Dass der Begriff Kampagnenjournalismus ist für meine Begriffe immer zu negativ besetzt. Ich plädiere immer für einen nachhaltigen Journalismus. Und das heißt, nachhaltiger Journalismus, das ist die Aufgabe eines jeden Journalisten und einer jeden Redaktion, Themen zu setzen, das gehört zur Qualität, Themen zu setzen und diese Themen dann konsequent zu verfolgen. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Sich des Problems von unterschiedlichen Seiten in Reportage, mit Fotostrecken, mit Hintergrundgeschichten, mit aktuellen Nachrichten immer wieder anzunehmen, nachhaltig anzunehmen, sich die Personen vorzuknöpfen, die dafür verantwortlich sind und diesen nachhaltigen Journalismus so lange zu betreiben, bis sich etwas geändert hat. Das ist für mich nachhaltiger Journalismus und deshalb glaube ich, eine Zeitung, die relevant sein will, die Qualität haben will, muss kampagnenfähig sein.
Journalismus kann nachhaltig sein, er muss deswegen keine Kampagne sein, weil Kampagne heißt ja, dass Sie eine Botschaft haben, ein Ziel der Kommunikation und die Fakten unterordnen. Sie werden Fakten, die zum Kampagnenziel passen, werden Sie hoch bewerten und solche, die nicht dazu passen, werden Sie niedrig bewerten. Und das, glaube ich, hat mit Journalismus wenig zu tun.
Nein, es muss von unterschiedlichen Seiten natürlich gesehen werden, aber ich muss schon ein klares Ziel haben. Wenn es Probleme in einer Stadt mit den Schulen gibt, ja, dann habe ich ein klares Thema. Und dann bin ich als Regionalzeitungsredakteur oder Chefredakteur dazu angehalten, ich habe eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, ich habe das Interesse meiner Leser zu verfolgen, dann würde ich es als nachhaltigen Journalismus bezeichnen, wenn man sich dieser Probleme an den Schulen nachhaltig annimmt in einer Kampagne. Kampagne ist für mich der Zeitraum und Kampagne ist für mich nicht, dass ich eine, ich habe da eine klare Botschaft. Ja, ich muss mir aussuchen, welche Botschaft ich mache und welche Botschaft ich nachhaltig kampagnenmäßig vertrete.
Ganz kurz Frau Mika, dann Herr Gößmann. Hm?
Herr Elitz, ich finde, Sie benutzen einfach die falschen Begriffe, denn selbstverständlich schmückt es jedes Blatt und auch Journalismus in anderen Medien, wenn Sie Themen kontinuierlich verfolgen und zwar möglichst über viele Jahre hinweg und gegen das Agenda-Setting. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Also sich auch dann für Themen zu interessieren, wenn sie mal gerade nicht über die Ticker laufen oder wenn gerade nicht das ganz Schlimme passiert, sondern nur das Kleine passiert. Das, finde ich, ist nachhaltiger Journalismus. Und da gibt es gute Beispiele, glaube ich, in vielen Blättern, wo man ganz sicher sein kann, die FAZ, die Süddeutsche, auch bestimmte Sender, die TAZ verfolgen bestimmte Themen über viele Jahre, auch wenn sonst kein Schwein drüber spricht. Kampagnenjournalismus, ich meine, wir kommen ohne Botschaft nicht aus, das bestreitet doch niemand, aber Kampagnenjournalismus macht doch genau das, was Herr Jakob gesagt hat. Kampagnenjournalismus ist das, was Sie mit Gutenberg gemacht haben. Man hängt bestimmte Sachen hoch und andere verschweigt man schlicht. Und das hat nichts damit zu tun. Ich bin an diesem Punkt völlig altmodisch. Ich finde, wir Journalisten und Journalistinnen sind verdammt nochmal immer noch der Aufklärung verpflichtet und wir müssen immer noch versuchen, uns so etwas wie der Wahrheit zu nähern, dass wir sie nicht schaffen, versteht sich von selbst.
Herr Gößmann, ist das modern, Elemente des Kampagnenjournalismus zu integrieren und Boulevardisierung zu betreiben?
Das sind alles so Schlagworte, deshalb lassen Sie mich es mal so versuchen. Ich habe den Eindruck, wir schlagen wieder eine Schlacht der 80er, 90er Jahre. Ich will es mal versuchen, aus der Sicht von 20 Millionen Auflage und nicht von 2,5, Tendenz fallend und 50.000, glaube ich. Also diese 20 Millionen sind die deutschen Regionalzeitungen. Die machen keinen Kampagnenjournalismus, die machen nachhaltigen Journalismus, sonst hätten sie nämlich keinen Erfolg, weil sie ungleich nachprüfbarer sind in ihrer journalistischen Arbeit vor Ort, als es jeder überregionale Titel ist, der wie ein Fallschirmjäger einspringt, seine Geschichte macht, wieder rausgeht. Wir kehren häufig die Scherben zusammen, die Kollegen überregionaler Medien hinterlassen haben. Letzte Beispiel war die Love Parade in Duisburg. Was deshalb wichtig ist, und deshalb würde ich gerne nochmal, Professor Illitz hat viele bedenkenswerte Sachen gesagt. Und eine davon war, darüber nachzudenken, wir reden jetzt immer über Qualitätsjournalismus, aber eigentlich geht es um Qualitätsjournalisten. Also die Fragestellung, wen setze ich wohin? Wie ist der ausgebildet? Wie geht der ran? Wie denkt der? Denkt der noch in den alten Schützengräben und sagt, ich mache jetzt eine Kampagne gegen die SPD oder gegen die CDU? Dann ist der eigentlich falsch im neuen Journalismus. Er muss anders denken. Er muss sagen, was ist relevant für meinen Leser? Was nutzt ihm? Was will er wissen? Was kann er lernen? Was bringt es mir? Wie mache ich das Thema morgen und übermorgen weiter? Also ich würde es mal versuchen, ein bisschen praktischer anzulegen, weil das ist ein tolles Thema für Podien, immer zu sagen, ihr macht Kampagnenjournalismus, ihr macht keinen. Man kann dem jetzt folgen. Herr Klöppel hat eben eindrucksvoll beschrieben, RTL, so habe ich es auch wahrgenommen, ist dem nicht gefolgt. Wir und viele andere Regionalzeitungen, die ich beobachten kann, berichten durchaus differenziert auch über die Euro- und die Staatsschuldenkrise, lassen beide Seiten zu Wort kommen. Keiner unserer Leser fühlt sich deshalb schlechter versorgt. Er fühlt sich vielleicht mitunter von der einen oder anderen Kampagne besser amüsiert.
Zu Ihrem Amtsantritt 2005 haben Sie im Interview gesagt, es sei ein Trugschluss, dass das Heil in der totalen Regionalisierung liegt. Haben Sie das ein bisschen korrigiert?
Nein, das ist so. Ich glaube auch nicht, Herr Ehrlitz, wenn ich das sagen darf, bei aller Begeisterung für das Internet, das wir immer vernachlässigen dürfen, für wen schreiben wir bei den deutschen Tageszeitungen? Das ist ein Publikum, das auch noch ein Leben hat neben den Medien. Dass vielleicht nicht jede Nachrichtensendung so verschlingt, wie Sie das tun und morgens nicht mit dem Deutschlandfunk aufwacht, sondern eher mit einem Radiosender, der Musik spielt, die mal die Nachrichten hören auf dem Weg zur Arbeit oder die vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit fahren müssen. Das heißt, wir müssen auch das, was Tagesschau relevant war, natürlich möglichst im Stadium, dass es am nächsten Morgen noch gut konsumierbar und verstehbar ist, machen. Aber wir können nicht eine Zielgruppe, die letztlich viel größere, die im Moment zumindest die gedruckte Presse, übrigens auch bei der Taz, wenn Sie sich das Durchschnittsalter der Leser und der Genossen anschauen, die die Taz tragen, dieses Publikum darf man nicht sozusagen jetzt verabschieden und darf sagen, wir arbeiten jetzt nur noch für die Jüngeren. Ich stimme Ihnen völlig zu und glaube auch, dass es nicht mehr geben darf, die Unterscheidung, die noch zu häufig gemacht wird, die dazu geführt hat, dass es ein journalistisches Prekariat gab, das wir herangezogen haben, das waren die Online-Journalisten, die schlecht bezahlt, noch schlechter ausgebildet und mitunter auch nur selbst motiviert in irgendwelchen Ecken saßen. Die muss man da rausholen. Man muss für alle begreiflich machen, dass es längst nicht mehr um das Trägermedium geht, sondern um die Frage Qualitätsjournalismus. Und du bist auch ein Qualitätsjournalist. Also da folge ich Ihnen völlig. Trotzdem warne ich davor, die Zeitung in dem Sinne zu schwächen, dass ich sie nur noch regionalisiere oder lokalisiere. Ich glaube, beides hat seinen Platz und muss verträglich miteinander gemacht werden. Auch die Süddeutsche Zeitung, lieber Jakobs, hat eine starke Wurzel in München und Sie haben auch erlebt, und wenn ich das sagen darf, was es heißt, wenn man mal in Fürstenfeldbruck ein paar Seiten zumacht, das schlägt mehr ins Kontor, als wenn Sie in Berlin eine tolle Geschichte haben. Also wir müssen da immer sehr vorsichtig sein bei dem, was wir machen. Da sind Regionalzeitungen sehr empfindliche Wesen.
Gut, was sagt der Schuldirektor dazu? Das Stichwort war jetzt hier gegeben, wie sieht der Qualitätsjournalist, der moderne Qualitätsjournalist aus? Wie ist da Ihre Antwort, Herr Klöppel?
Wir unterrichten natürlich Fernsehjournalismus, keinen Zeitungsjournalismus. Klar. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Qualitätsanforderungen oder Ansprüche dramatisch auseinandergehen, aber sie gehen in Teilen ein wenig in die jeweiligen Genres rein. Und die Definition, die wir unseren Schülern in erster Linie mitgeben, ist, dass ihr das mitbringen müsst und euch das erarbeiten müsst, was Journalisten sich seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten erarbeiten mussten. Sie müssen neugierig sein, sie müssen Themen finden, sie müssen Themen beschreiben können, sie müssen wissen, was ist relevant, was ist interessant für die Zuschauer, wie können sie das, und damit kommen wir zum Fernsehen, fernsehtechnisch umsetzen, damit wir nicht nur den Text, sondern auch Bilder haben, die dazu passen, wie können wir quasi in der wenigen Zeit, die wir haben, mit den Beiträgen, die wir unseren Zuschauern nahelegen, die im Schnitt ja nur vielleicht 1,50, 2 Minuten, 2,20 lang sind, wie können wir ihnen da die Informationen übermitteln, aus denen sie tatsächlich etwas nicht nur lernen, sondern auch dauerhaft mitnehmen. So gesehen ist der Qualitätsbegriff, den wir haben, sehr ähnlich. Und er steht in der gesamten Ausbildung eigentlich immer wieder im Vordergrund, weil wir natürlich auch die Gefahr sehen, dass wir durch die Beschleunigung, zu der wir natürlich auch mit beigetragen haben, diesen Qualitätsbegriff in Teilen gefährden können, indem wir uns sagen, ich habe das Material an Bildern sowieso vorliegen, ich nehme das schnell, schreibe schnell von den Agenturen irgendwas ab, hau das auf dem Computer schnell zusammen und 30 Minuten später habe ich ein 1,5-Minuten-Stück. Das kann es nicht sein, weil auch das unsere Zuschauer sehr schnell merken. Und wir sehen auch ganz besonders bei den längeren, gut recherchierten Sachen, dass die Zuschauer da dranbleiben, dass sie auch wirklich die gesamte Strecke hindurch diesen Beitrag verfolgen. Und wenn man sie hinterher fragt, kannst du dich noch an diesen Beitrag erinnern? Ja, das können sie. Sehr viel besser als an einen Bilderteppich, auf den wir mit einem relativ niedrigen Qualitätsanspruch möglicherweise einfach nur ein paar Texte draufgelegt haben.
Das ist auch ein Lerneffekt bei RTL.
Das ist natürlich auch ein Lerneffekt, weil wir, bestreite ich überhaupt nicht, weil wir 1984, als RTL angefangen hat, mit Radiojournalisten angefangen und auch Zeitungsjournalisten angefangen hat zu arbeiten, die mit den verschiedenen Gewerken, die beim Fernsehen halt zusammenkommen, auch nicht so viel anfangen konnten. Da haben sie sich halt auch teilweise erstmal leicht gemacht.
Herr Blome, der ideale Qualitätsjournalist aus Ihrer Sicht?
Arbeitet bei Bild, um den Satz zu vervollständigen. Nee, wenn ich mir was wünschen darf, dann einmal auf so einem Podium sitzen zu können, ohne dass der Begriff Kampagnenjournalismus stattfindet oder fällt. Warum? Weil jeder was anderes drunter versteht in Wahrheit. Also nachhaltiger Journalismus, verfälschender Journalismus. Die Taz hat auch noch eine Definition. Wir haben eine, ich glaube, und dann sind wir beim Stichwort Qualität, und wir müssen die in Zukunft, die jungen Kollegen, ausgebildet sein, beziehungsweise wir müssen sie beschaffen sein. Ich glaube, mal weg von dem Begriff Kampagnenjournalismus, was wir erleben, ist eine, glaube ich, in allen Blättern zu beobachtende Vermischung von Kommentar und Nachricht, von Darstellung und Bewertung. Eine Reportage war das schon immer, also eine Reportage als Stilform war schon immer die Vermischung von beidem. Das greift um sich, das greift in den Schlagzeilen um sich, das greift in den Texten um sich. Und wie gesagt, von Süddeutscher bis Zeit oder bis Bild meinetwegen auch. Und ich glaube, damit qualitätsvoll bzw. verantwortungsvoll umzugehen, das ist die Kunst der Zukunft. Diese Verwischung, gerade auch im Online, können Sie nicht mehr aufhalten, glaube ich. Meine private Prognose. Damit ordentlich umzugehen, damit keinen Schindluder zu treiben oder falsche Geister zu wecken oder was Sie mögen, das wird ein ganz entscheidender Bestandteil, ein ganz entscheidendes Kriterium von Qualität bei der Ausbildung und bei künftigen und natürlich auch heutigen Kollegen.
Wie sehen denn die anderen die Defizite im Journalismus? Er kennzeichnet das ja als Defizit, keine Trennung mehr Nachricht und Kommentar. Es kann natürlich sein, wenn man eine Geschichte erklärt, dass man dies dann besser mischt, um den Leser auch besser zu führen, um ihm Orientierung zu geben. Ist das das große Defizit? Sie, Herr Ehlitz, haben ja davon gesprochen, dass gar nicht richtig recherchiert wird. Sie haben ja Beispiele genannt. Ob das jetzt so stimmt, darüber kann man auch streiten. Aber wie ist da die Meinung des Podiums? Welche Defizite im Journalismus gibt es? Recherchieren wir zu wenig oder vermischen wir zu viel Meinung mit Fakten?
Darf ich nur eins klarstellen? Ich wollte das nicht als Defizit darstellen. Ich glaube, es ist ein Trend, der vor sich geht, den wir zur Kenntnis zu nehmen haben. Und ich finde ihn auch gar nicht dramatisch, ehrlich gesagt. Okay. Ich finde es nicht als den Bruch mit sicherlich mal vor Jahrzehnten gelernter Tradition und gelerntem Handwerk, sondern ich glaube, es ist etwas, was mit dem man, wie gesagt, verantwortungsvoll umgehen muss. Aber jede Zeitung, mehr denn je, braucht eine Haltung. Und dann sind Sie sehr schnell auf diesem Pfad, glaube ich.
Also wo sind die Schwachstellen, Defizite, wo können wir noch zulegen, Herr Kösmann?
Es gibt ganz klar handwerkliche Schwächen. Die beginnen übrigens bei viel einfacheren Dingen. Viele Kollegen in allen Titeln haben es nicht mehr gelernt, ihr erstes Handwerkszeug, die Sprache, wirklich vollkommen zu beherrschen. Das äußert sich nicht nur in Rechtschreibschwäche, sondern auch in der Fähigkeit, Sachverhalte konkret wiederzugeben und Meinungen zu artikulieren. Dadurch wird manches unscharf, manches ungerecht. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist, ich glaube, wir müssen Journalisten, zumindest dann, wenn sie den Auftrag in dem von Ehlitz beschriebenen Sinne haben, die Zeitung zu einem nachhaltigeren, am ganzen Tag wirkenden Medium zu machen, neben dem Online-Auftritt auch die Zeit geben, zu denken, zu recherchieren, zu schreiben. Da sind wir bei der Personalfrage, da sind wir auch bei der Frage, welches Personal wählen wir aus? Schaffen wir es, diesem Personal auch beizubringen, dass der narrative Stil ein wichtiger ist, dass davon aber unabhängig Meinung geäußert werden soll? Ich bin da nicht ganz bei Blume. Ich glaube, dass dieser Trend eher verhängnisvoll ist, weil wenn Sie so arbeiten, schreiben Sie zuerst die Zeile hin und dann muss am Ende der Artikel passen. Das heißt, dass vielleicht das ein oder andere Gegenargument, was durchaus mehr Gewicht bekommen könnte im klassischen Bericht, unter den Tisch fällt, weil es nicht in den Spin der Geschichte passt. Das können Sie übrigens natürlich auch, Herr Klöppel, im Fernsehen wahrnehmen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den hat Peter Klöppel erwähnt, der wird beim Fernsehen immer so gescholten als die Quote. In Wahrheit geht es darum, darauf zu achten, was wollen eigentlich die Menschen, die Geld für uns bezahlen. Ich glaube, dass das ein großes Manko unseres Gewerbes ist, dass wir zu wenig auf den Kunden hören, viel zu wenig Marktforschung machen, dass wir zu wenig Fokusgruppen haben, uns zu wenig stellen oder wenn nur in ausgewählten Kreisen wie diesem oder mit Multiplikatoren in der jeweiligen Region oder mit Menschen, die eh schon unsere Meinung haben, diskutieren oder mit Verbänden, aber sehr selten zu den Lesern rausgehen oder zum Teil auch in Pseudokommunikation. Also mobile Redaktionen, all das, was wir machen, der heiße Draht, spricht im Grunde immer wieder nur eine gewisse Schar von Lesern an. Wir müssten viel mehr dort investieren. Ich verstehe nicht ganz, warum unsere Industrie da sehr zurückhaltend ist. Sie im Fernsehen, habe ich gerade gelernt, verfolgen das deutlich häufiger als wir das tun, in den Zeitungshäusern, ob nun Springer, die Rheinische Post oder die WAZ oder wer auch immer. Wir sind immer nur dann da, wenn wir eine große Veränderung planen. Relaunch, neue Markteinführung, dann befragen wir unsere Leser. Das tägliche Panel zum Beispiel ist so ein Ding, von dem ich glaube, das müsste man machen. Giovanni Di Lorenzo, um meinen letzten Gedanken dazu sagen, erlebt da ja immer seine Damaskus-Erlebnisse mit der Titelseite, weil er 200 Abonnenten diese Titelseitenentwürfe vorher schickt. Und die Abonnenten wählen nie die Titelseite für die Zeit aus, die die Redaktion ausgewählt hat. Das muss uns allen zu denken geben.
Aber in seiner speziellen Zielgruppe, die er anpeilt, hat er Zuwächse. Das sind, glaube ich, die Frauen zwischen 30 und 45. Da hat die Zeit eben sehr
stark zugelegt. Das ist ja genau Beleg meiner These. Hör den Menschen zu, für die du schreibst.
Genau. Frau Mieke, die Defizite.
Ich glaube, es sind ja schon eine ganze Reihe Stichworte genannt worden. Also Recherche selbstverständlich, Einordnung, Orientierung bieten. Natürlich wahrheitsgemäß berichten, wobei Wahrheit natürlich immer heißt, sich der Wahrheit anzunähern, den Gegencheck und auch die andere Seite darstellen. Ich glaube, das wissen wir alles. Herr Ehlitz hat es, finde ich, völlig zu Recht in seinem Statement gesagt, das sind die Basics, darüber müssen wir uns eigentlich nicht unterhalten. Das Problem finde ich nur, wir reden hier über Qualitätsjournalismus, wenn man sich aber die Entwicklung anguckt, und zwar insgesamt, ich rede jetzt mal für Print, dann bekomme ich doch eher den Eindruck, dass die Verleger ausprobieren, ob es nicht mit immer weniger Journalismus geht. Und zwar mit immer weniger Journalismus, mit all den Kriterien, die wir eben genannt haben. Also ob man nicht immer weiter runtergehen kann, immer weiter sparen kann und das Produkt, was man dann verkauft, aber trotzdem noch versucht, als Journalismus zu verkaufen. Also Sie können heute, niemand käme auf die Idee zu sagen, naja, wir sparen mal ein bisschen Geld und verkaufen ein Auto mit 3 Rädern. Dann würde niemand mehr sagen, das ist ein Auto, das ist ein Dreirad, das gibt es heute kaum noch, eigentlich nicht mehr. Beim Journalismus scheint das irgendwie zu gehen. Und wenn Herr Nienhaus vorhin sagte, man erringt Aufmerksamkeit beim Publikum, die wir brauchen, ob man das nun Quote nennt oder Auflagenzahlen, spielt überhaupt keine Rolle. Das brauchen wir, die erringt man durch Qualität und die Verlage sind dazu da, diese Qualität zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig die Watz, für die Herr Nienhaus spricht, 20% nochmal einsparen will im deutschen Verlagsbereich bei allen. Dann frage ich mich, gut, kann man von Qualität reden, wenn man immer weiter damit runtergeht? Irgendwo muss es doch bleiben. Also im Negativen bleiben. Denn bestimmte Sachen werden dann schlichtweg nicht mehr gemacht. Sie können nicht mehr gemacht werden, weil die Leute fehlen, weil die Zeit fehlt. Und, das haben Sie eben auch schon erwähnt, das finde ich ganz wichtig, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns Fakten beschaffen, dass wir recherchieren, dass wir mit Leuten reden, Hintergrundgespräche führen, etc., etc. Wir müssen auch die Zeit haben, mal drüber nachzudenken.
Herr Ehlitz, ist das auch Ihre Wahrnehmung? Sie haben ja gesprochen vom Dämmerzustand bezüglich der Recherche in deutschen Redaktionen. Meinen Sie, das hängt mit der Sparpolitik von Verlegern zusammen?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass nicht genügend Geld da ist, um viele Leute einzustellen, die unseren Qualitätsansprüchen genügen. Aber man hat nur das Geld, wenn man die Zeitung auch gut verkauft. Und wenn man sie für Anzeigenkunden attraktiv macht. Nur, nur wenn ich die finanziellen Möglichkeiten als Verleger habe, als Verleger mit einem journalistischen Impetus, dann kann ich die Redaktionen so ausstatten, dass sie diese Qualitäten des Journalismus auch jeden Tag praktizieren. Wir müssen uns, Frau Mieke, aber glaube ich, dafür verabschieden, dass unsere Vorstellung vom Journalismus, das ist die Ansprache der gebildeten Stände oder das sind bestimmte Generationenprojekte wie die TAZ oder die FR, ne, die das auch mit einer bestimmten politischen Auffassung verfolgen. Solche Generationenprojekte, bei der FR sehen wir es jetzt gerade, haben keine große Zukunft. Es werden nur diejenigen Zukunft haben, die in der Lage sind, auch genügend Leser zu generieren. Und das sind die starken Regionalzeitungen, das sind dann natürlich auch die Boulevardzeitungen. Deswegen liegt bei den Boulevardzeitungen auch eine große Verantwortung, nämlich in Komplexitätsreduktion die Welt zu erklären. Eine ganz große Aufgabe, die liegt dann eben auch beim Fernsehen, die liegt eben möglicherweise stärker bei RTL als bei der Heute-Sendung, weil es gelingt, RTL mehr Menschen anzusprechen. Und ich muss dann meinem Journalismus auch darauf ausrichten, dass er die Leute auch über die harte politische Faktenvermittlung hinaus interessant erscheint, dass sie das Blatt kaufen. Ich muss Leidenschaft reinbringen, ich muss Emotion reinbringen, ich muss Witz und Pointierung reinbringen und nicht immer die alte Leier einer politischen Botschaft.
Herr Gößmann, es hat sich in den letzten 10 Jahren objektiv im Journalismus so viel verändert wie in keiner Zeit vorher. Die Frage ist, wie man das bewertet. Man kann sagen, die Redaktionen sind immer kleiner geworden, sie haben immer weniger Geld zur Verfügung, weniger Zeit für Recherche. Auf der anderen Seite aber kann man auch eine neue Kreativität feststellen. Es gibt eine andere Grafiksprache. Es gibt Magazinelemente, die in den Zeitungsjournalismus eingegangen sind. Das ist nicht mehr der alte Generalanzeiger-Typ. Wir haben eigentlich ganz viel stille Revolution in den letzten Jahren. Die Frage ist, wohin führt uns das? Was ist Ihre Antwort?
Ich glaube, dass wir einen Prozess erleben werden, der relativ normal ist für diese Industrie, die sehr lange relativ gut gelebt hat. Wir werden einen Konsolidierungsprozess haben. Das bedeutet auch, dass der teilweise schmerzliche Schritte hat. Sie haben sie gerade beschrieben. Diese werden aber am Ende, behaupte ich, zu mehr Qualität führen. Weil natürlich, wo wird gespart? Vielleicht wird noch der eine oder andere Unsinn gemacht, dass in Sichtweite zwei Verlage Druckereien bauen. Ich glaube, das ist aber eher schon das Denken von gestern. Es wird darum gehen, zusammenzuarbeiten, um eben immer das zu schaffen, die Journalisten besser auszustatten oder besser zu befähigen, Qualitätsjournalismus zu machen, wie Sie ihn beschrieben haben. Erster Teil der Bemerkung, Herr Jakobs, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass es auch positive Effekte gegeben hat. Denn ich glaube, wenn man die deutschen Tageszeitungen heute und von vor 10 oder 15 Jahren anguckt, wenn man einmal nur ins europäische Ausland reist oder erst recht nach Amerika, wird man sehen, dass wir in Deutschland noch auf einer Insel der Seligen leben. Das gilt übrigens auch und gerade für viele Regional- und Lokalzeitungen, die sich sehr bewegt haben. Also ich würde dafür werben, nicht immer nur zu sagen, da geht es um 20%, sondern sich die Produkte anzugucken. Die Investigation, Herr Elitz, die Sie beschreiben, gibt es heute auch noch. Sie hat sich nur auf mehr Schultern verteilt. Eine Süddeutsche Zeitung, eine Rheinische Post, eine Bildzeitung, ein RTL haben heute eine andere Rolle als früher, wo das nur der Spiegel besorgt hat. Also es hat sich einfach da was diversifiziert, es ist etwas in Bewegung. Ich sehe darin auch eine große Chance. Es gibt Reichweiten für Journalismus, wie sie die Rheinische Post zum Beispiel nie hatte, mit mehr als 1 Million Leser, aber 3 Millionen Online-Nutzern. 4 Millionen Menschen können wir erreichen mit Inhalten, das ist ja nicht so schlecht für Journalismus. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, da nur rein auf die Zahlen zu schauen, auch mal immer darauf zu schauen, wie haben sich die Produkte entwickelt. Wenn ich Zeitungen heute sehe und wie sich Zeitungen auch neu positioniert haben, nehmen Sie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die gab es früher nicht oder eher als recht tristes Frankfurter Blatt für den Lokalmarkt. Das ist heute eine wichtige Stimme auf dem Sonntagsmarkt. Also es haben sich da auch Zeitungen neu entwickelt. Einige andere, Herr Elitz hat sie erwähnt, sind dabei gerade zu verblühen. Das ist aber auch ein ganz normaler Markt. Es gibt auch kein NSU und kein Horch mehr.
Herr Plohme, wie sieht das aus Sicht eines Verlages aus, der einen Journalisten als Vorstandschef hat, ein Verlag, wo die Journalisten immer mit dem neuesten technischen Equipment ausgestattet werden, mit den neuesten iPads und so weiter? Was neidisch? Sagen Sie?
Neidisch? Die in die Freiheit gelassen werden.
Ich höre das immer nur.
Die in die Freiheit gelassen werden, die Ausgang haben, die werden dann mit dem ordentlichen Telefon ausgestattet. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ja, es ist gut, in einem Verlag zu arbeiten, der Geld verdient, zumindest in einem Blatt zu arbeiten, das Geld verdient. Ich habe lange Jahre auch in Blättern gearbeitet, die kein Geld verdient haben und ich sage Ihnen, das ist kein Spaß. Wenn Sie die Bleistifte von beiden Seiten anspitzen müssen und eine Dienstreise nicht mitmachen können, weil Sie die Kohle dafür nicht haben, beziehungsweise den Kollegen nicht mitschicken können, weil Sie es nicht finanzieren können aus Ihrem Etat, dann ist das Mist, richtig Mist. Insofern kann man gar nicht hoch genug halten, die Kunst der Verlagskaufleute, die uns auch auf die Nerven gehen mitunter als Journalisten, aber die versuchen, die Rendite hochzuhalten, um den Journalismus zu finanzieren. Denn darum geht es in Wahrheit. Und da gibt es sicherlich noch ein paar durchgeknallte Verlagsmanager irgendwo in der Republik, die wollen unbedingt 50% Rendite und sparen darum ihre Redaktion kaputt. Aber denen können Sie jetzt schon auf den Zettel schreiben und den Umschlag stecken, dass Sie das noch 3 Jahre machen werden, dann ist Ihr Blatt tot und dann gibt es 0 Rendite. Insofern, glaube ich, bin ich auch eher bei Sven Gößmann und etwas optimistischer. Ich finde, wie den zwei kleinen Begeber schildern von wegen Qualität des Nachwuchses, ich sehe regelmäßig die Kollegen, die bei der Axel Springer Journalistenschule angenommen werden. Und wenn man deren durchschnittliches Ausbildungsniveau sieht und das vergleicht mit vor 20 Jahren, einfach anhand der Aktenlage meinetwegen, dann ist das ein Lichtjahr besser. Und wenn Sie sich gleichzeitig anschauen, die Bild-Zeitung hat zum 60. Geburtstag vor kurzem ein Buch gemacht mit Titelseiten aus 60 Jahren. Wenn Sie da drin zurückblättern, dann ist schon nach 7, 8 Jahren haben Sie das Gefühl, Sie gucken sich eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert an. So ein Sprung ist da passiert. Und das ist mit vielen anderen Blättern auch so passiert. Wollen wir dahin wieder zurück? Wollen wir zu den Fotos ohne Farbe zurück, weil das Boulevard ist? Wollen wir zu Fotos nur viereckig, weil Freisteller ist Baba? Das ist doch aber witzig. Also die Qualität hat sich doch verbessert im Laufe der Jahre. Und warum soll das denn jetzt plötzlich aufhören als Trend?
Herr Klöppel, wie nehmen Sie denn als bekennender Zeitungsleser das Medium wahr? Welche Entwicklungen registrieren Sie? Welche qualitativen Defizite sehen Sie? Welche Empfehlungen geben Sie den Machern hier?
Wenn ich morgens aufstehe, habe ich 3 Zeitungen, die ich mir direkt zum Frühstück angucke. Das ist zum einen der International Herald Tribune, dann die Süddeutsche Zeitung und der Bonner Generalanzeiger. Also ich versuche zumindest schon mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist in Bonn wichtig, was ist in Deutschland und dem Rest der Welt wichtig und auch was ist aus amerikanischer oder internationaler Sicht wichtig. Und ich sehe, dass sich jede dieser 3 Zeitungen, vielleicht habe ich sie deswegen auch abonniert, ihren Markt gesucht und gefunden haben. Aber nicht nur, weil sie gesagt haben, wir wollen dahin aufbrechen, sondern weil sie auf 2 klaren Positionen auch ihre Kraft fußen können. Das ist zum einen die Kraft der Marke. Eine Süddeutsche Zeitung ist eine Marke, die über Jahrzehnte hinweg sich entwickelt hat und die aus dieser Markenkraft heraus auch neue Dinge entwickeln kann. Und ich lese sie auch deswegen so gerne, weil ich genau die Mischung kriege. Ja, ich bekomme auch Meinungsjournalismus, das ist mir auch recht, weil ich weiß ungefähr, wo er herkommt, aber ich bekomme auch gute Analysen und ich weiß aber auch, wenn ich wichtige Informationen brauche, die ich am Abend vorher vielleicht selber nicht mitgekriegt habe, da kriege ich sie dann nochmal. Ich sehe gleichzeitig den Generalanzeiger in Bonn, der es geschafft hat, zum Beispiel in den vergangenen Jahren eine der ganz großen regionalen, lokalen Geschichten aufzudecken und auch wirklich voranzutreiben, nämlich die über das Bonner Kongresszentrum, wo in unglaublicher Weise die Stadt in Zusammenarbeit mit windigen Investoren Millionenbeträge versenkt hat und diese Lokal-Regionalzeitung es geschafft hat, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Informanten an die Informationen ranzukommen, die die Leute in der Stadt interessieren. Also genau das gemacht, was ich auch von einer Lokal- und Regionalzeitung erwarte. Nicht die großen, dollen Kommentare, wie es im Kanzleramt denn hinter der dritten Tür so zugeht, sondern genau das, was ich als Bonner wissen will, nämlich was ist bei mir in der Stadt los, wer hat da wieder Mist gebaut, wem muss ich das ankreiden. Und gleichzeitig sehe ich dann den International Herald Tribune, dem ich, würde mal sagen, ein bisschen mehr der sagen wir mal, Kraft noch der New York Times quasi gönnen würde, weil die New York Times sich noch intensiver in ganz neue Formen auch reinarbeitet. Aber da sehe ich, dass auf der Frontseite des Herald Tribune Reportagen neben Kommentaren, neben Analysen, neben tollen Bildern mir alles präsentieren, was ich sonst noch wissen will. Und den Mut zu haben, genau das zu tun, sich wegzuentwickeln von dem, was vielleicht der Markenkern früher mal war, nämlich einfach nur seriöse Informationen aus aller Welt und zu sagen, ja, seriöse Informationen aus aller Welt ist das eine, aber wir müssen auch zu neuen Ufern aufbrechen und wir müssen uns was trauen. Da zusammengefasst sehe ich bei allen 3 Zeitungen und damit eigentlich auch für die gesamte Zeitungsbranche eher Licht am Horizont und nicht das Dunkel.
Also Sie vermissen nichts, sind ganz zufrieden, aber könnten Sie sich vorstellen, dass die Stoffe ein bisschen anders gemischt werden, anders aufbereitet werden?
Ich mische mir das ja quasi schon selber.
Sie, ja, klar.
Und freue mich auch immer drüber, wenn ich sehe, dass, nehmen wir sowas wie die Süddeutsche, dass man sich da auf einmal Mühe gibt, auf der Seite 3 nicht nur 2 Reportagen, sondern eine ganz große und lange zu machen. Ja, da brauche ich eine Viertelstunde, um da mich durchzuackern. Aber das ist eine neue Form, von der ich sage, davon profitiere ich auch. Und das sind Geschichten, an die ich mich erinnere. Natürlich müssen wir noch stärker darauf achten, können wir mit Grafiken die Menschen noch besser erreichen? Können wir mit Analysen noch mehr an Informationen aus dem Thema rauskitzeln? Also wenn man sich da einfach mehr traut und einfach mal ausprobiert und tatsächlich mit Marktforschung dann auch nachforscht, wie ist es angekommen bei den Leuten, dann glaube ich, haben die Zeitungen wirklich noch viel vor sich. Und aber ich denke eher weniger an die Defizite als an die ganzen Chancen, die sich bieten.
Was noch ein ganz weites Entwicklungsfeld für klassische Tageszeitung, auch Regionalzeitung im Zweifel ist, ist irgendwann mal über die Rubrizierung hinauszukommen. Also was unterscheidet jetzt die Euro-Berichterstattung in einem Politikteil von der in einem Wirtschaftsteil? Sie können vielleicht noch den Unternehmensteil abschneiden und das sagen, das ist etwas echt anderes. Aber die völlige, wie soll man sagen, Ununterscheidbarkeit von großen politischen Themen, ob es Rente ist, Euro ist, Finanzpolitik, ob das jetzt Wirtschaft oder Politik ist, das gehört in einen großen Topf, wie ich finde, und in ein großes Ressort. Und dann müssen Sie die wichtigsten Geschichten von vorne weg erzählen und die nicht so wichtigen nach hinten machen, anstatt die wichtigste politische, die Sie glauben, sei eine politische, dahin zu stellen und die wichtigste wirtschaftliche woanders hin. Das zum Beispiel ist ein Anachronismus, den wir wahrscheinlich die Blätter in absehbarer Zeit mehr überwinden müssen.
Ja, ich wollte gerade fragen, vielleicht ist das ja auch nicht mehr zeitgemäß, in diesen merkwürdigen Ressorts zu denken, sondern eher themenspezifisch zu denken. Wir machen ganz gute Erfahrungen, weil Sie Euro sagten, wenn wir das bündeln, mal im Politikteil und mal im Wirtschaftsteil. Man kann auch das ganz neu aufrollen. Also wir sehen ja Elemente, dass man einen Teil für Nachrichten hat, dann einen Teil für Magazin, dann einen Teil für Service. Möglicherweise Weil sie sagen, Mut muss man hier auch ganz neue Formen.
Sie sehen doch, wie sie Geschichten weitererzählen. Sie erzählen doch nicht, weil so jetzt erzähle ich dir 3 politische Geschichten. Die erste ist wichtig, die zweite nicht mehr ganz und die dritte ist dann eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und dann erzähle ich dir 3 wirtschaftliche Geschichten weiter. Sondern sie erzählen die wichtigste, die sie finden, dann die zweitwichtigste, egal woher die kommen. Und wenn Lady Gaga die wichtigste Geschichte für sie ist, erzählen sie das als erstes.
Ja, aber jede Redaktion ist ja ein Clash der Kulturen, ein Clash der Kulturen der Ressorts. Hier treffen die Alpha-Tiere aus den Ressorts aufeinander und sehr viel Zeit und sehr viel Energie geht verloren in Standortgefechten, wer sichert welchen Platz. Ich glaube, dass man organisatorisch dies ganz anders auffangen kann. Frau Mieker.
Also wir haben bei der Taz schon, ich glaube, vor 10 oder 12 Jahren genau darüber nachgedacht, nämlich die Ressorts aufzulösen, angefangen darüber nachzudenken. Es ist kein Wunder, dass bis heute nichts passiert ist, denn an diesem Punkt ist die Taz so wie jede andere Zeitung auch und die Ressorts sind eben sehr stark. Natürlich müssen wir in diese Richtung denken, genau wie alle Tageszeitungen irgendwann angefangen haben, ein tägliches Wochenblatt zu machen, weil sie genau wussten, die elektronischen Medien sind schneller. Und manche haben damit schon angefangen, lange bevor das Internet zum täglichen Menü der Nutzer gehörte. Also ganz anders über das Internet nachzudenken, worauf können wir verzichten, das haben Sie vorhin gesagt, Herr Elitz, weil das Internet uns einfach bestimmte Aufgaben des Print, des traditionellen Print abnimmt, die Ressorts aufzulösen. Was aber, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, denn wenn ich jetzt Verlagskaufmann wäre, dann würde ich natürlich sagen, super, ich löse die Ressorts auf, schmeiße die irgendwie alle durcheinander und erziele dadurch sogenannte Synergieeffekte, indem ich dann auf die Fachleute verzichte. Denn jetzt ist es ja so, in den Ressorts sitzen die Fachjournalisten. Ich glaube, das wäre der falsche Weg, sondern es würde natürlich bedeuten, Fachjournalisten zu mischen auf eine intelligente Art und Weise, um dadurch Themen anders aufzubereiten, so wie die Zeit das in ihrem Dossier macht, so wie die Taz das auf ihren Schwerpunktseiten macht. Das ist garantiert die Zukunft und das ist natürlich eine Orientierungsfunktion, die wir, glaube ich, als Printleute den Lesern noch viel zu wenig bieten.
Herr Elitz, kurz nach Herrn Gößmann. Ich glaube, es gibt da 2 Wege, die sich gegenseitig ergänzen. Also man kann eine Zeitung nicht so gestalten wie eine Gesamtschule, wo alle ständig rumrennen und ihr Klassenzimmer suchen. Ja, also es muss schon eine gewisse Ordnung geben, wo ich weiß, wo ich bestimmte Informationen erfahre oder bestimmte Hintergründe habe. Aber ich bin der Meinung, dass man die ersten Seiten einer Zeitung, die Seite 1, die Seite 2, die Seite 3, nach einem Prinzip gestalten sollte, wie das ja im Radio und Fernsehen üblich ist, in einer Nachrichtensendung, in den Tagesthemen, im Heute-Journal, im Deutschlandradio, in den Informationen am Mittag, am Morgen und am Abend, da gibt es ja keine Ressortzuweisungen, sondern da biete ich eine Stunde lang das interessanteste Gemisch, da kommt auch Kultur vor, beim Deutschlandfunk nicht unbedingt der Boulevard, das kommt dort alles vor, zu einer konzentrierten Information. Und dass dieses Prinzip, was wir in den Fernsehnachrichten-Shows haben und was wir im Radios haben, das, finde ich, sollte man zumindest auf den ersten Seiten das Interessanteste anreißen aus allen Bereichen und hinten die gewisse Ordnung, die uns, da bin ich vielleicht dann doch eine etwas andere Generation, aber irgendwo will ich dann wissen, wo finde ich was, wie im Lexikon. Ja.
Sie haben alle das Pech, nicht in Düsseldorf leben und arbeiten zu dürfen. Natürlich arbeiten wir so. Ich warne aber davor, Ressorts aufzulösen, weil sie auch Verantwortlichkeiten mitunter auflösen. Das sage ich jetzt auch dem Leiter der Wirtschaftsredaktion der SZ. Es ist also nicht nur ein Hahnenkampf, das geht bei uns schon gar nicht, weil die Wirtschaftschefin eine Frau ist, sondern es geht auch um die Frage, wer ist sozusagen das Kompetenzcenter für eine gewisse Frage. Das Zweite, ich rede nochmal über 20 Millionen Auflage, jetzt wieder nicht über 2 Millionen und 50.000. Bei diesen 20 Millionen gibt es ein anderes Leseverhalten als die Seite 1, 2, 3, Herr Elitz, mit Verlaub. Das ist ein Schütteln in der Regel von 4 Büchern, beim Bonner Generalanzeiger, glaube ich, von 2 und die Leute ziehen den Lokalteil raus. Und da arbeiten wir schon seit vielen Jahren nach diesem Prinzip und in den politischen Themen ist das natürlich auch so, dass große Themen die verdrängen. Ich glaube, es würde die Menschen in Regionalzeitungen aber eher befremden. Es gibt in der deutschen Szene, Zeitungsszene 1, 2 Versuche, das so zu machen, die nicht als geglückt gelten, wenn man vorne so eine Art Gemischtwarenladen nach dem Motto von RTL aktuell, also wir machen das Wichtigste zuerst, macht und da steht dann das regionale Thema neben dem Bericht über die Lage in Syrien. Also ich glaube, da müssen Sie das fein takten. Unsere Zeitungen sind genau wie es die SZ ist oder wie es die FAZ sind, auch eine Art Wohnzimmer für unsere Leser. Die wollen nicht, dass wir jeden Tag die Möbel umstellen, sondern wir müssen das sehr begründet machen. Wir müssen sagen, es gibt ein so großes, in der Regel für uns regionales oder überregionales Ereignis von so großer Bedeutung für dein Leben, dass wir das machen. Ansonsten würde ich immer dafür plädieren, lassen wir es relativ fein in den Ressorts, bündeln wir die Themen, bin ich ganz bei Ihnen, Herr Blome. Aber wir müssen etwas anders herangehen und wir haben ein vollkommen anderes Leseverhalten. Die Seite 2 und 3 hat bei uns nicht die Bedeutung, die die Aufschlagseite des Lokalteils hat.
Was machen wir denn mit dem Halleluja-Thema? Halleluja haben Sie dazu gesagt. Internet, ja. Die Verleger müssen sich alle freuen, dass das Internet gibt. Ich weiß nicht, ob alle Verleger das so sehen. Wie gehen wir denn damit um? Wir haben jetzt die ganze Zeit ein bisschen über Gedrucktes geredet, das auch elektronisch verbreitet wird. Aber wie sichern wir die Qualität für beide? Wie müssen wir uns da organisatorisch aufstellen? Wer will? Herr Blome.
Ein Teil der Antwort, pardon. Geht auch ganz schnell. Sie müssen der Sache einen Preis verleihen jetzt langsam. Also die Sache bepreisen, wie der Volkswirtschaftler sagen würde. Wenn wir es nicht schaffen, für die Dienstleistung, die wir im Print verkaufen und die identische Dienstleistung im Netz verschenken, dann machen wir uns auf Dauer irgendwann selber tot. Das ist ganz bestimmt nichts Neues. Und ich warte jetzt auf irgendjemanden, der eine funktionierende Paywall erfindet. Das kann nicht so schwierig sein, ja. Wenn 10.000 Leute rund um den Globus darauf rumdenken, dann muss ja einer mal auf eine Lösung kommen. Und das, glaube ich, macht hoffentlich der Leser mit. Ich glaube, er wird es mitmachen, weil er weiß, was er kriegt, wenn er eine Marke vor allen Dingen, ganz wichtiger Begriff, glaube ich, eine Marke im Internet geboten bekommt, von Süddeutsche bis Bild bis Taz. Jeder ist da seine Marke. Und wenn wir das aber nicht hinkriegen oder die Kaufleute das nicht für uns hinkriegen, dann haben wir wirklich ein Problem im Internet.
Das ist der Running Gag der Konferenzkultur seit vielen Jahren. Wir müssen Preise verlangen für Online-Journalismus. Man fragt sich, wann es soweit ist. Frau Mika.
Beim BDZV ist es ja immerhin so, dass beim Theodor-Wolf-Preis auch Online-Beiträge eingereicht werden können und ganz normal in die Auswahl hineinkommen. Ich glaube, da wir hier über Qualität reden, die Bezahlgeschichte ist natürlich die eine Sache, der große Sündenfall, über den wir auch schon seit 15 Jahren reden. Also was Verleger da sozusagen gedacht haben, so nach dem Motto, wir haben da noch eine weitere Abspielfläche, statt darüber nachzudenken, wie kann man das sinnvoll marktwirtschaftlich nutzen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, dass es bisher und das kann sich jeder angucken, der sich ein bisschen intensiver mit Online-Portalen beschäftigt. Es ist durchgängig so, dass die Qualität von Online-Portalen schlechter ist als die der gedruckten Medien jeweils. Nicht nur, weil die teilweise einen anderen Anspruch verfolgen, weil sie zum Beispiel bestimmte Boulevard-Elemente stärker betonen, sondern weil eben auch auf eine gewisse Sorgfalt weniger Wert gelegt wird. Und die Schwierigkeit dabei ist, natürlich ist das Internet schneller. Natürlich kann man dadurch manches entschuldigen. Aber wenn Sie sich selbst bei guten Nachrichtenplattformen anschauen, Texte anschauen, wo Sie ganz genau merken, die sind kein einziges Mal gegengelesen worden und eine Korrektur gibt es sowieso nicht. Ich meine, Sie wissen das aus Ihrer Zeitung. In einer gedruckten Regionalzeitung, Sie schreiben dreimal Namen falsch, da glaubt der Leser den ganzen Artikel nicht. Ich glaube, wir gehen immer noch davon aus, im Netz versendet sich das. Das hat nichts mit Qualität zu tun. Das sind nur die äußeren Merkmale eines Bewusstseins, dass man sich im Netz qualitätsmäßig sehr viel mehr noch leisten kann an minimiertem Standard. Und ich glaube, genau das geht nicht.
Da ist natürlich ein gewisser Widerspruch drin. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, die Informationen, die man in der Zeitung, der gedruckten Zeitung verkauft, werden auf der anderen Seite unentgeltlich angeboten. Was ist ja vielfach der Fall, FAZ, Süddeutsche auch. Da sind viele Artikel, die kann man da nachlesen. Das heißt ja, das ist die gleiche Qualität, ist ja der gleiche Artikel. Ja? Ja,
solange es der gleiche Artikel ist, haben Sie völlig recht. Es geht aber um die Geschichten. Und das ist ja bei allen Printmedien so, dass sie natürlich auch noch eigenrecherchierte Geschichten online stellen. Und da ist natürlich, und auch die Ausstattung der Online-Redaktionen sind natürlich schlechter als die von Print. Also ich glaube, wir dürfen das nicht als Konkurrenz betrachten, wenn es um Qualitätsfragen geht.
Also
das ist mein einziges Plädoyer. Klar,
aber als jemand, der praktisch ihre Empfehlung vorweggenommen hat, als Alter, der in dieses Medium hineingeht.
Sie sind ja das beste Beispiel. Obwohl Sie ein junger Mann sind, haben Sie an der Mitte Ihres Lebens den Weg ins Internet.
Kann ich sagen, das ist eine ganz eigene Qualität, die da über die Jahre entstanden ist. Und vor 4, 5, 6 Jahren hätte ich Ihnen recht gegeben. Aber meine Beobachtung ist, dass in allen Online-Redaktionen es mittlerweile Qualitätssicherung gibt. Es gibt Korrekturen, es gibt Schlussredakteure. Da wird ganz anders mit den Stücken umgegangen. Das Problem ist, dass das natürlich sehr attraktiv ist für junge Leute. Ja, die konsumieren das und sagen sich, da brauchen wir die Zeitung gar nicht. Wir wissen ja alles. Immer diese schönen Statistiken, die ich auch hier gebeten habe, 15% nur Doppelleser. Online und Zeitung, ja, wenn man das Gefühl hat, online alles zu bekommen, interessiert man sich nicht für die Zeitung. Ja? Man muss Brücken bauen, man muss, glaube ich, gemeinsame Abo-Pakete machen, man muss eine ganz andere Kundenansprache mal hinbekommen, wo aber immer auch ein Preis eine Rolle spielt. Man muss in Club-Versionen denken. Da ist, glaube ich, auch enorm Kreativität erforderlich, weil man es materialisieren muss, diese Kontakte, und es reicht nicht nur über die Werbung. Bei Ihnen, Herr Klöppel, ist das was anderes. Bei Ihnen ist das Geschäft nur werbegetrieben. Das ist praktisch Ihr A und O. Wie viele Werbekunden kommen bei in Ihrem Fernsehsender? Und da ist online das nichts anderes. Das ist Ihr Grundgeschäft. Aber hier mit den Vertriebserlösen als wichtiger Bestandteil ist es etwas anderes.
Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass bei uns auch die Werbung nur dann kommt, wenn die Artikel gelesen werden, wenn das, was wir anbieten, angenommen wird. Wenn wir feststellen müssen, dass die Klickzahlen bei Online-Angeboten von uns gen Null tendieren, wird auch keiner mehr Werbung schalten. Also so gesehen verkaufen auch wir auf dem Wege natürlich Inhalte. Auf einem anderen Wege als die jeweilige einzelne Entscheidung, kaufe ich jetzt ein Blatt am Kiosk, aber allein schon das Klickverhalten, allein das Nutzungsverhalten definiert für uns auch die Frage, ob das Geschäftsmodell funktioniert. Mhm. Aber wir fragen uns auch gleichzeitig oder sagen uns auch gleichzeitig in diesen Fällen, wir können, was ein Fernsehsender betrifft, ohnehin nicht das leisten, was Zeitungsredaktionen oder Online-Redaktionen können, die eine Zeitung im Hintergrund haben. Wir können nie bei textbasierten Inhalten so stark werden, wie das Zeitungen oder Zeitschriften sein können. Also müssen wir uns die Frage stellen, womit sind wir erfolgreich? Logisch, mit Video, mit Inhalten, die bebildert sind. Also müssen wir gucken, wie kriegen wir das weiter ins Online-Geschäft verlängert. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Menschen heutzutage, wenn sie Fernsehen gucken, in ganz vielen Fällen parallel noch andere Dinge tun. Die sitzen nicht mehr nur einfach mit gefalteten Händen davor und warten, dass es jetzt irgendwie auf Lateinisch weitergeht, sondern die machen vieles mit einem Computer nebenher. Also muss parallel bei uns der Gedanke kommen, das kann der Computer anbieten. Mhm. Ja, aber bei uns mehr noch der Computer. Und es gibt jetzt zum Beispiel Versuche, es wird ja viel über diese sogenannte Second Screen Applikation gesprochen, wo man mit einem Tablet-PC sitzt und sich anguckt, okay, kaufe ich jetzt gerade Schuhe oder höre ich dem jetzt gerade zu, was er über Syrien erzählt. Wie ich höre, gibt es jetzt schon Dienste, die beispielsweise eine Applikation in dem Tablet drin haben, wo das Tablet anhand der akustischen Signale des Fernsehsenders versteht, welches Programm wird eigentlich gerade geguckt, und bietet mir dann automatisch auf dem Second Screen etwas an, was zu diesem Fernsehprogramm passt. Das kann vielleicht sogar die Klamotte der Moderatorin sein, aber hoffentlich sind es auch andere Dinge. Es können auch bei Filmen dann beispielsweise Hintergründe über Schauspieler sein. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil das Nutzungsverhalten sich einfach so dramatisch entwickelt.
Sie haben dieses Ding noch nicht, Sie werden sich das kaufen.
Es ist Shazam. Shazam macht ja schon Musikerkennung und die bieten sowas jetzt auch quasi für Fernsehmedien an. Werde ich mir das kaufen? Naja, wer weiß. Gucken, was es kostet. Ne? Okay. Das Tablet habe ich jedenfalls schon.
Okay. Vielleicht noch ein Versuch, eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Jakobs. Ja. Den Transfer erfolgreich zu gestalten, ich glaube, es braucht drei Dinge. Das ist die integrierte Redaktion, das integrierte Preismodell und dann ist es die Geduld von Verlegern, Verlagsmanagern und Chefredakteuren, weil wir werden natürlich erleben, dass die Zahlen einbrechen online. Und das ist ja eine bisschen komische Währung, die wir uns da geschaffen haben, diese Mischung aus Unique User, Visitor, Page Impressions, keiner weiß genau so richtig, welche Währung gilt und wo sie so hingetragen wird. Und wenn, dann orientiert man sich noch an ein, zwei Rankings in irgendwelchen Mediendiensten als Art Fußballtabelle und freut sich, ob man nun 9. oder 10. ist. Ich glaube, das wird es da nicht sein, sondern es wird um die eben besprochenen Fragen gehen, wie wird es die integrierte Redaktion leisten, den bestmöglichen Journalismus für das jeweilige Trägermedium zu machen. Das ist im Grunde die große, nicht ganz triviale, aber letztlich lösbare Frage, wie wir unsere journalistische Leistung transformieren. Am Ende, auch das ist die harte Botschaft, wird es weniger geben, als es heute gibt, die das anbieten. Das ist einfach in der Natur der Sache, weil ich glaube, dass der Markt am Ende nicht so groß ist für so viele publizistische Einheiten und auch letztlich für so viele Journalisten in der heutigen Form.
Wenn noch ein Punkt zu dem Tempo, das jetzt hier mehrfach als das Online-Tempo, das hier mehrfach als die Bedrohung auch dargestellt wurde, der Qualität, kann ich nur verweisen, die Agenturen von dpa bis arbeiten schon immer so. Die arbeiten schon immer in diesem Tempo und galten doch eine ganze Zeit lang als die Bibel der Qualität. Mit ihrer Art von Berichterstattung, völliger Trennung von Darstellung, Nachricht und Kommentar. Die haben diesen Takt schon immer vorgegeben. Also wenn Sie zugucken, wie auf Ihrem Schirm es von dpa oder den anderen Agenturen einschlägt pro Minute, dann ist man relativ nah bei jenem Takt, den Online eben auch hat. Insofern kann ich noch keine richtige Grundbeschleunigung oder erhöhte Beschleunigung feststellen, außer dass es ein paar Leitmedien oder sagen wir so, dass die Leitmedien im Online-Bereich noch viel klarer konturiert sind und noch viel größeren Einfluss haben auf den Rest der Herde, als das im Print der Fall ist.
Ich glaube, wenn Sie um 9 Uhr morgens in der Online-Redaktion, der Redaktionskonferenz, ein Thema ausmachen und einen Rechercheauftrag vergeben, dann können Sie um 14 Uhr ein gutes Stück erwarten. Das sind netto 5 Stunden. Diese 5 Stunden stehen in der Zeitungsredaktion gar nicht zur Verfügung, weil die Zeitungen so arbeiten, wie sie arbeiten. Das geht erst ab 13.30 Uhr los und 17 Uhr ist Redaktionsschluss. Zählen Sie das mal zusammen. Das stimmt eben nicht, dass die Beschleuniger nur bei Online sitzen. Die haben im Zweifel mehr Zeit. Frau Mika.
Das wird unruhig jetzt. Eine Anmerkung.
Die Süddeutsche hat
er. Okay. Eine Anmerkung zu den Agenturen, Herr Blomet. Das stimmt so leider auch nicht, denn dpa haut heute ungefähr 3-mal so viel Nachrichten raus wie noch vor wenigen Jahren und hat auch ungefähr 5-mal so viele Korrekturen. Also vor ungefähr 20 Jahren war eine Korrektur, die dpa über den Ticker schickte, ein richtiges Ereignis. Das kam alle paar Monate mal vor. Heute muss dpa eben wegen der Schnelligkeit ständig korrigieren. Nicht, dass das ein Drama ist, ich finde es ja gut, wenn es diese Korrekturen gibt, aber ich glaube, eine Beschleunigung können wir nicht leugnen. Wir müssen nur gucken, wie gehen wir mit dieser Beschleunigung um. Aber mir geht es eigentlich noch um einen anderen Punkt, den auch Sie vorhin bei Ihrem Statement erwähnt haben, Herr Elitz-Thiem, weil Sie sagten, wir Journalisten haben doch gar keine Zeit, ständig auf diese interaktiven Geschichten einzugehen. Das ist natürlich, glaube ich, selbstverständlich der entscheidende Punkt für die Zukunft, auch was die Qualitätsfrage angeht. Es gibt ja interaktives Fernsehen, gibt es inzwischen auch schon, wenn wir als Journalisten jenseits aller Zeitprobleme, darüber rede ich jetzt nicht, wenn wir sozusagen diejenigen, die uns lesen, oder hören oder angucken, wenn wir die nicht ständig sozusagen als Resonanzboden benutzen, wo wir die technischen Möglichkeiten haben, dann verspielen wir wirklich sozusagen den entscheidenden Punkt.
Also das ist die Idee einer Community-Betreuung sozusagen, würde man online sagen, also eine Leserbetreuung, die eben auch die interaktive
Möglichkeit und die Kommentarfunktion und so. Dabei, okay. Ich bin ja strikt dagegen, dass wir so tun, als würde sich der Journalismus obsolet machen, nur weil es Blogger gibt, weil es Bürgerjournalisten gibt, selbstverständlich wird der Journalismus dadurch nicht obsolet, aber selbstverständlich können Blogger, ganz unterschiedliche Plattformen, Wikis, wie zum Beispiel Wikis, die Schwarmintelligenz einsetzen, natürlich können die uns in unserer Arbeit unterstützen und die müssen wir mit einbeziehen.
Jetzt haben Sie den Auftakt zur Schlussrunde gemacht. Dann hätte ich gerne auch von den anderen nochmal die wichtigste Idee, was jetzt passieren muss, damit wir in Zukunft Qualitätsjournalismus gewährleisten, Herr Güssmann.
Vieles davon ist schon gesagt worden. Ich glaube, Unaufgeregtheit wäre ganz wichtig. Qualitätsjournalismus gibt es. Er muss gewährleistet werden. Wir müssen die Ressourcen, die wir heute durchaus haben, anders einsetzen. Es gibt Teile des Journalismus, da gehört zum Beispiel dazu, dass in großen Redaktionen immer noch relativ gut bezahlte Journalisten nicht fürs Denken, sondern für das Layouten von Seiten bezahlt werden mit komplizierten Redaktionssystemen. Ich glaube, das ist nicht der Weg der Zukunft. Da könnte man auch Reserven schaffen, die man dann in den Journalismus, der hier zu Recht und in vielfältiger Weise von Herrn Elitz bis zu Frau Mika und Ihnen eingefordert worden ist, das kann man machen. Eins würde ich gerne noch korrigieren. Um 13.30 Uhr fängt, glaube ich, außer der SZ-Wirtschaftsredaktion keine deutsche Zeitungsredaktion
mehr zu haben. Okay, dann nehme ich 12.30 Uhr. Herr Blome.
Ja gut, wenn ich wüsste, wie die Zeitungsbranche zu retten ist, dann müsste ich hier nicht sitzen. Aber ich glaube, wir brauchen ein Preismodell fürs Internet, weil ich bei Bild zumindest merke, wie viel Gehirnschmalz, Aufwand, Personal, Zeit da inzwischen reingeht. Das ist eben nicht mehr, wie es vielleicht ganz am Anfang irgendwann mal war, ein Billigprodukt und ein Abfallprodukt, sondern da entsteht eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Auftritt, auch eine ganz eigene Qualität, wie ich finde, sehr hochstehend. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es über kurz oder lang zumindest im Internet diese Qualität nicht mehr geben können, weil das keiner mehr finanzieren kann. Wir können uns nicht. Also bei uns geht immer der Spruch um, da ist der eine Bäcker, der verkauft sein trockenes Brötchen für 70 Cent, das ist die Bild-Zeitung, und nebendran macht derselbe Laden, derselbe Kette, wenn man so will, einen weiteren Bäckereiladen auf, beschmiert das Brötchen, belegt es liebevoll mit Salat und dickem Aufstrich und dann verschenkt es. Das geht auf Dauer nicht mehr.
Noch sind 60 Cent.
Ja, kann sein, aber ich glaube,
das bundesweit spreizt das. Ändert sich bald, das haben wir alles mitbekommen. Herr Klöpp.
Wir brauchen finanzielle Ausstattung für die Redaktionen, nur dann können wir Qualität wirklich gewährleisten, weil es einfach eine ganz klare Korrelation gibt zwischen der Menge an Personal, der Ausbildung des Personals und der Qualität dessen, was wir tatsächlich on air geben oder in eine Zeitung hinein oder in eine Zeitschrift hineinbringen. Und ich will mich jetzt nicht als Alt-68er hier outen, so von wegen der Muff unter den Talaren muss weg. Aber ich glaube, wir müssen raus aus den Elfenbeintürmen, die wir immer noch haben. Die Journalisten müssen raus aus ihren Redaktionsstuben, müssen sich intensiver mit dem beschäftigen, was die Menschen beschäftigt auf der Straße. Sie müssen zuhören, was die Leute sich zu erzählen haben. Sie müssen Stimmungen stärker aufnehmen. Sie müssen aus ihren Hintergrundkreisen ausbrechen. Sie müssen aus ihren Zirkeln raus, unter denen Journalisten sich immer wieder nur gegenseitig befruchten, in Anführungsstrichen, aber dann leider häufig auch nur behindern. Und wenn wir da den Sprung schaffen, tatsächlich zu den Menschen noch näher ranzukommen, an die Menschen näher ranzukommen, für die wir ein Produkt erstellen, ich glaube, dann hat Journalismus auch nicht nur in den nächsten 20, sondern auch in den nächsten 200 Jahren noch eine Berechtigung.
Herr Elitz?
Ja, Vorschlag für die nächste Diskussion im nächsten Jahr, denn auf dem Tablet, das läuft das klassische Portal, der Internetportal nicht mehr und auch nicht die gedruckte Zeitung. Also die nächste Diskussion, wie gestaltet man Zeitung auf dem Tablet? PC, das wird sich von dem unterscheiden, was wir hier besprochen haben. Ansonsten noch zweitens, die Beschleunigung verlangt professionelle Journalisten und die Beschleunigung ist für diejenigen kein Problem, die eine hohe journalistische Professionalität haben und die Erfahrung haben, denn die können schneller reagieren. Deshalb vorhin mein Plädoyer, eher die älteren Erfahrenen für die schnelle Kommentierung und die jüngeren, die können in Ruhe die Zeitung machen. Drittens ist für die Kommunikation mit dem Leser, die ungeheuer wichtig ist. Da können wir nicht sowas einrichten wie betreutes Wohnen, ja, für die ist dann immer ein Sozialarbeiter zuständig, der sich all der Sorgen und der Anregungen der Hörer annimmt, sondern dafür müssen tatsächlich die Journalisten zur Verfügung stehen, die zu bestimmten Themen auch arbeiten. Und dabei sind wir natürlich auch bei der personellen Ausstattung der Redaktion, die dann auch dem Einzelnen, jedem Redakteur, den Freiraum gibt, mit dem Hörer, mit dem Leser zu kommunizieren.
Ja, ich denke, da waren eine Menge Botschaften dabei für die deutschen Verlage und Redaktionen. Schließen möchte ich mit Merksätzen von Werner Mayer, das ist der langjährige Chefreporter der Münchner Abendzeitung, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der hat mal vier kurze Merksätze verfasst. Finden, nicht erfinden. Verdichten, nicht erdichten. Beschreiben, nicht vorschreiben. Berichten, nicht richten. Wenn dazu noch ein bisschen Humor kommt, muss man sich um die Zukunft der Redaktion, des Journalismus, auch crossmedial, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich bedanke mich sehr für die lebhafte, instruktive Diskussion bei den Mitgliedern hier auf dem Podium und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Nachmittag, vielen Dank.